Ja, am Tag vor dem Passafest, es war so etwa das Jahr 30 oder 31 unserer Zeitrechnung, da geschah in Jerusalem Eigenartiges. Matthäus 27, Vers 45. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde, also etwa vom Mittag bis 15 Uhr Nachmittag. Dann Vers 51. Und siehe, der Vorhang im Tempel wurde zerrissen von oben nach unten. Dieser Vorhang, der das Allerheiligste vor den Blicken der Menschen verbarg und den Zugang dahin versperrte, wohin nur der amtierende Hohepriester einmal im Jahr gehen durfte. Vers 52. Und die Erde wurde erschüttert und die Felsen spalteten sich und die Grabstätten wurden geöffnet und viele Leiber entschlafener Heiliger wurden auferweckt. Also es war alles sehr spooky, eigenartige Dinge, sodass man verstehen kann, dass die Menschen erschraken und Angst sie ergriff. Und manche wussten, dass das alles mit dem Ereignis zu tun hatte, dass vor den Toren der Stadt an der sogenannten Schädelstätte, hebräisch Golgatha, nach dem Willen der Priester und Ältesten und mit Zustimmung der Mehrheit des Volkes zu Ende gegangen war. Jesus war tot. Jesus von Nazareth, der König der Juden. So hat es ja auch der römische Statthalter Pilatus dreisprachig unter dem Protest der jüdischen Leiterschaft oben an das Kreuz heften lassen. Er hatte sein Leben dahingegeben, während gar nicht weit entfernt auf dem gewaltigen Tempelplatz. Ich weiß nicht, ob ihr euch den Tempelplatz vorstellen könnt. Etwa 14 Fußballfelder groß, also gewaltig. Während dort die für das Fest benötigten Lämmer geschlachtet wurden, Experten gehen von weit über 100.000 aus. Genau zu dieser Stunde starb Jesus am Kreuz. Und warum musste Jesus sterben? Warum musste er auf so schreckliche Weise am Kreuz sterben? War das Gottes Wille? War er da am Werk? Gab es denn keinen anderen Weg, um uns Menschen zu erlösen, sie vom Zorn Gottes frei zu machen und in seine Gnade zu versetzen? Konnte Gott denn nicht einfach vergeben, einfach nur so? Das kann man sich ja fragen. Aber gleich vorweg, Gott ist kein Sadist. Matthäus 23, Vers 37 gewährt uns einen tiefen Blick in das Herz unseres Heilands. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne versammelt ihre Küken unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Ich habe gewollt, ihr habt nicht gewollt. In diesen zwei Worten sind die Geschichte Jerusalems und auch die Geschichte der gesamten Menschheit zusammengefasst. Immer wieder hatte Gott seine Propheten gesandt. Jetzt war er, der Mensch gewordene Sohn Gottes, selbst zu ihnen gekommen. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Wohltuend und heilend alle, die vom Teufel überwältigt waren, ging durch die staubigen Straßen, lehrte im Tempel. Die Leute hörten seine unvergleichlichen Worte, sahen, wie er Wunder vollbrachte, die kein anderer je hätte tun können. Aber sie erkannten ihn nicht an. Sie wollten ihn nicht aufnehmen. Und wenn wir dann weiter auf den Leidensweg unseres Herrn gucken, wie er von seinem Jünger Judas für den Preis eines Sklaven verkauft und mit einem Freundeskuss verraten wird, wie alle Jünger ihn verlassen und fliehen, wie krass der Petrus ihn verleugnet, wie der Diener des hohen Priesters Hannas ihm ins Gesicht schlägt, wie falsche Zeugen gegen ihn auftreten, wie abgrundtief die hohen Priester und Obersten ihn hassen, wie sie ihn unter falsche Anklage stellen, ihnen einfach jedes Mittel recht ist, um ihn zu beseitigen, wie ihre religiöse Heuchelei zum Himmel stinkt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Sie haben das Haus des Pilatus nicht betreten, damit sie nicht kultisch unrein werden, aber sie haben überhaupt keine Hemmung, ihn den Reinen und Heiligen, diesen vollkommenen Menschen, der den einzigen Menschen, der wirklich so lebte, wie Gott das will, den zu Tode zu bringen. Wie sich die hohen Herren hinreißen lassen, ihm ins Angesicht zu spucken und mit Fäusten zu schlagen und wie sie ihn dann gefesselt der verhassten heidnischen Besatzungsmacht überliefern. Wie hilflos und feige der mächtige Statthalter Pilatus sich aus der Angelegenheit herausziehen will, indem er ihn zu Herodes weiterschickt. Wie Herodes und seine Soldaten ihre Spielchen mit ihm machen und mit Verachtung und Spott behandeln. Wie sich die hohen Priester und Obersten, wie sie das Volk aufhetzen, einen berüchtigten Mörder ihm, dem Gerechten und Heiligen, vorzuziehen, als Pilatus erneut versucht, aus der Nummer herauszukommen und der Gewohnheit entsprechend zum Fest einen Gefangenen freizulassen, ihm Jesus anbietet. Wie dasselbe Volk, das ihm eben noch Palmzweige vor die Füße legte und ihn zum König machen wollte, jetzt vehement seine Kreuzigung fordert, wie Pilatus diesem Druck der Straße nachgibt und Jesus, obwohl er genau weiß, dass der unschuldig ist, dann doch das Todesurteil spricht und ihm seinen Soldaten zur Geißelung und Kreuzigung übergibt, wie die Soldaten ihn ausziehen und mit einer Geißel, in dessen Lederstriemen Bleikugeln oder Knochen eingeflochten sind, auspeitschen, bis sein ganzer Körper eine einzige Wunde ist, wie sie ihn danach verhöhnen und ihre Spielchen mit ihm treiben, indem sie ihn einen purpurnen Soldatenmantel umlegen und eine Krone aus langen, spitzen Dornen aufs Haupt drücken, wie sie ihn mit einem Rohrstock auf das Haupt schlagen, schlagen und schlagen, sodass die Dornen in die Kopfhaut eindringen und Rinnsale vom Blut ihren Weg sich bannen, wie sie ihm anschließend den Soldatenmantel wieder vom Leib reißen, ihn über die Dornenkrone seine eigenen Kleider ziehen, einen schweren Kreuzbalken auf die blutigen, zerfetzten Schultern legen und ihn zur Hinrichtungsstätte peitschen, bis er unter der Last zusammenbricht und ein anderer den Pfahl für ihn schleppen muss. Wie sie auf Golgatha angekommen, ihm erneut die Kleider rauben. Das bedeutet, nochmals die Dornenkrone herunterzureißen, weil ja die Dornenkrone nicht durch den engen Schlitz seines Untergewands gepasst hat. Wie sie dann seinen blutigen Rücken aufs Holz legen und lange, raue Nägel mit wuchtigen Hammerschlägen durch seine Handwurzelknochen und Füße treiben, wie er schließlich nackt und von Fieberschauern geschüttelt unter unvorstellbaren Schmerzen am Kreuz hängt. Und immer noch hat der Hass und Spott kein Ende. Matthäus 27, 39 bis 44. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten die Köpfe, ebenso spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten. In derselben Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Wenn man das alles so in den Blick nimmt, da wird überdeutlich, was der Mensch ist. Wie durch alle Gesellschaftsschichten hindurch verdorben der Mensch ist. Wie schrecklich sein Wesen, wie unbarmherzig, wie himmelschreiend grausam. Wenn man darüber nachdenkt, da muss man sich doch fast schämen, Mensch zu sein. Denn alle handeln so gegen Gott. Alle stürzen sich dermaßen in Sünde und Schande und Gewissenlosigkeit, dass man kaum mehr begreifen kann, wie eine solche Menschheit überhaupt noch zur Gnade Gottes emporgehoben werden kann. Machen wir uns doch nichts vor. Die Sünde ist größer, als wir es uns vorstellen. Unser Schaden ist weit größer, als wir nur denken zu vermögen. Es schlummern unendlich viel mehr Kräfte der Bosheit im Menschen, als der Mensch selber weiß und sich denken kann. Und wenn einer uns Christen Gutmensch-Ideologie unterstellen will, darüber kann ich nur lachen. Der Mensch ist nicht gut. Die Bibel und auch die Menschheitsgeschichte mit Auschwitz und Hiroshima und mit all den anderen großen und kleinen Kriegen und Verbrechen und himmelschreienden Ungerechtigkeiten und Perversitäten, auch im Namen einer Kirche, die ihren Herrn und Heiland verraten hat, sprechen eine andere Sprache. Vielfach braucht es nur einen kleinen Anlass, dass die Gutmenschmaske fällt und das in ihm kochende Böse hervorbricht. Unsere Zeitungen sind voll davon und nein, nicht nur die Bild-Zeitung. Ich weiß nicht, was ihr lest, Ostfriesen-Zeitung, Generalanzeiger, Fähnlicher Blatt. Jeden Tag wird die Wahrheit, diese Wahrheit bestätigt. Und wenn das mal nicht so ist, dann ist es nichts anderes als unverdiente Barmherzigkeit von oben gewesen. Die gefallene Menschheit ist zutiefst erlösungsbedürftig. Und so müssen wir das Opfer Jesu sehen. Er sah, wie es um die Menschen bestellt war, und der Vater erkannte den unheilbaren Riss, der die Menschheit zerriss, unheilbaren Schaden, der die Menschheit zerriss. Es war nichts mehr mit diesen Menschen zu machen. Es musste das Äußerste für sie getan werden, damit ihnen noch einmal ein Licht aufgehen konnte. Das Äußerste musste den Menschen zuliebe geschehen, damit sie nicht auf ewig verstoßen werden müssen. Dieses Äußerste, denn kann es noch etwas geben über das hinaus, was unser Heiland auf sich nahm, hat Jesus für uns gewagt. Und das ist es, was wir dankbar im Herzen fassen müssen. Wir haben es ja schon gehört, Philipper 2, Verse 6 bis 7, der in Gestalt Gottes war, machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Das ist es, was uns bewegen und erschüttern sollte, worüber wir staunend anbeten sollen und was wir uns heute Morgen aufs Neue vergegenwärtigen dürfen. 2. Korinther 5, 19, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich versöhnte, indem er ihre Übertretung nicht zurechnete. Wie groß muss Gottes Liebe sein, haben wir gesungen. Aber nur so können wir unsere Bosheit erkennen, nur so können wir die Liebe Gottes fassen. Darum also ließ er sich hinopfern, darum ging er bis zum Äußersten. Ein neuer, ein besserer Same sollte unter die Menschheit gestreut werden. In Anblick des leidenden Gottesknechtes sollten die Herzen gebrochen werden. Solange sie noch hart sind wie Stein, geht es nicht. In Hesekiel 11 ist von einer eigenartigen Herztransplantation die Rede. Hesekiel 11, 19. Und ich werde ihnen ein neues Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Aber lasst uns noch weiter zurück im Alten Testament gehen. In 4. Mose 21 lesen wir, wie das Volk Israel wieder einmal gegen Gott und Mose murrte. Und darum sandte Gott Schlangen, deren Biss einen brennenden Schmerz verursachte und zum Tod führte. Als viele gestorben waren, erkannte das Volk seine Schuld und flehte darum, dass diese Schlangen weggenommen würden. Aber sie wurden nicht weggenommen. Mose sollte nach Gottes Anweisung eine Schlange von Bronze machen und sie auf eine Stange tun. 4. Mose 21, Vers 9. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Und diese Schlange erinnerte einerseits daran, woher die Sünde kommt. Denn die Sünde kam in die Welt durch die Machenschaft der Schlange, durch die List des Teufels. So lesen wir in 1. Mose 3. Gleichzeitig waren die Schlangen eine Strafe für die Sünden der Israeliten. Auf jede Weise erinnerte die Schlange an Sünde. Die erhöhte Schlange stand zugleich aber auch für eine getötete, für eine gerichtete Schlange. Die Schlange aus Bronze weist darauf hin, dass Gott das Böse verurteilen muss. Weil er das getan hat, kann er Rettung und Leben schenken. Und damit sind wir im Neuen Testament angekommen. Johannes 3, 14 und 15 greift unser Herr dieses Bild wieder auf. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Oder in anderen Worten, in seinem Fleisch hat Gott die Sünde verurteilt und gerichtet, um das Problem der Sünde, die unüberbrückbare Trennung von einem unsagbar heiligen Gott für uns zu lösen. 2. Korinther 5, 21. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Er, der Einzige, der niemals gesündigt hat, der Einzige, der darum den Preis für uns bezahlen konnte, hängt da beladen mit allen Sünden der Welt. Mehr noch, er hängt, als sei er die Quelle, aus der alle Sünde hervorkommt, verflucht von Gott und verlassen. Jesaja 53, 5. Durchbohrt um unserer Vergehung willen, zerschlagen um unserer Sünden willen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Deswegen hängt er da am Kreuz und nimmt alles Leiden willig auf sich, zur Schlange gemacht, zur Sünde in Person, für uns um meiner und deiner Erlösung willen, damit wir die Schrecklichkeit der Sünde begreifen und die Gerechtigkeit Gottes und seine Liebe. Denn nicht nur Adam und Eva, nicht nur Judas und die hohen Priester und Ältesten oder Pilatus und die Soldaten, sondern wir alle ohne Ausnahme haben Sünde auf uns geladen wie Sand am Meer. Der erste, der so überführt wurde, war einer der beiden mitgekreuzigten Übeltäter. Sein Spott und seine Lästerung sind angesichts des leidenden Gotteslammes immer leiser geworden. Er hört die unter unsäglichen Qualen herausgestöhnten, herausgeröchelten Worte Jesu: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er erlebt etwas, was er nur schwer begreifen kann. Er spürt die Liebe, er wird von Mitleid, von Selbst- und Schulderkenntnis gepackt. Wir werden völlig zu Recht gerichtet. Ergreift er für Jesu Partei, als alle sich gegen ihn stellen. Lukas 23, 41. Denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Und mit seinem Schuldeingeständnis fällt auf einmal ein Lichtstrahl der Hoffnung in die abgrundtiefe Dunkelheit seines verwundeten Herzens. Kann Gott denn nicht auch ihm vergeben, was er anderen Menschen angetan hat, was er auch Gott schuldig geblieben ist? Vers 42, und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Könnt ihr euch vorstellen, was das für unseren Heiland bedeutet haben muss, diese erste Frucht seines Kreuzesleidens heimbringen zu dürfen? Welch ein Triumph für ihn, ihm zusprechen zu dürfen. Vers 43, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Dafür war er doch gekommen, Gefangenen aus den Ketten des Teufels zu befreien, Sünder selig zu machen. Ja, Gott will selig machen und Gott kann selig machen, weil am Kreuz von Golgatha alles wieder in Übereinstimmung gekommen ist. Psalm 85, Vers 11. Gnade und Wahrheit sind sich begegnet. Gerechtigkeit und Frieden haben sich geküsst. Aber ich bin hier noch nicht zu Ende. Schrecklich zu sehen, dass es möglich ist, dass von zwei Menschen, die an der Seite Jesu sind, der eine in den Himmel kommt und der andere diese letzte Chance ungenutzt verstreichen lässt. In einem alten Gospelsong heißt es: Don't miss the last train to heaven. Also in Deutsch: verpasst bloß nicht den letzten Zug zur ewigen Seligkeit. Ich kenne euch nicht. Manche von euch sind noch sehr jung. Die meisten hier haben schon ein ganzes Stück Wegstrecke hinter sich. Weißt du, wie spät es ist? Wie viel Zeit dir noch bleibt? Blick hin zu dem Mann am Kreuz. O Herr, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen, wie die Juden damals, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, Pilatus, Herodes, die Soldaten und ein Verräter wie der Judas wäre ich ja auf gar keinen Fall geworden. So nicht. Vergiss es. Wenn man weiß, wie viel Mühe ihm unsere Sünden gekostet haben, Wenn man weiß, was Jesus für uns Menschen alles auf sich genommen hat, dann kann man sich doch vor Scham nur an die eigene Brust schlagen, sich auf die Erde werfen und bekennen. Lukas 18, Vers 13. Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. So. Und nur so kann er dir die Last deiner Sünde abnehmen, deine Schuld bedecken. Nur so bist du ein geeigneter Kandidat, damit er dir seine Unschuld, seine Geduld, seine Erbarmung, seinen Frieden und seine ganze Liebe schenken kann. Nur so wird er dir sein Auferstehungsleben zuströmen lassen können mit all seinen himmlischen Reichtümern nach seiner Zusage.